Ja, ihr Lieben, heute ist Ostern, da reden wir über die Auferstehung Jesu, aber nicht nur über die Auferstehung Jesu, sondern noch darüber hinaus. Die Auferstehung Jesu hat ja eine ganz besondere Bedeutung, natürlich auch für uns. Es eröffnet für uns, die wir an diesen Jesus gläubig geworden sind, eine neue Perspektive. Das gehört zusammen, die Auferstehung Jesu und die Auferstehung der Toten. Unsere Auferstehung, das ist ein unlösbarer Zusammenhang. Ich möchte das mit ein paar Gedanken dann auch an einem Wort der Heiligen Schrift versuchen, darüber etwas sagen, ein Ausschnitt von dem vielen, was im Neuen Testament darüber geschrieben ist. Ich möchte mit dem beginnen. Moment, jetzt. Zu viel. Da kommt etwas hinein. Gerollt hoffentlich. Ah, jetzt ist es da. Ja. Gut. Das ist ein entscheidender Satz, ihr Lieben. Ohne die Botschaft, besser gesagt, ohne die Wirklichkeit und die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, gäbe es keinen christlichen Glauben. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, müssten wir alle Kirchen zusperren. Dann gäbe es kein Christentum, keinen christlichen Glauben. Das muss uns bewusst werden. Das heißt, die Wahrheit des Evangeliums und des christlichen Glaubens hängt in erster Linie an dieser Botschaft, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Das heißt nämlich auch, warum? Denn alles das, was über den Tod Jesu am Kreuz gesagt ist, wäre null und nichtig, wenn er nicht auferstanden wäre. Dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er die Macht des Todes besiegt hat, dass er sozusagen Sieger geworden ist über den Satan und alle diese Dinge, die mit Erlösung zu tun haben, das wäre alles ein Firlefanz, das wäre alles nicht wahr, das würde alles nicht gültig sein, wäre Jesus nicht auferstanden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und darum ist es wichtig, dass wir die Auferstehung Jesu verstehen, dass wir sie als eine Tatsache, als eine Wirklichkeit, nicht nur als eines Geschehens damals wahrnehmen, sondern als etwas, was für unser Leben von allergrößter Bedeutung ist. Nun, es ist wichtig, dass wir im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu von der leibhaftigen Auferstehung reden. Das ist das Zeugnis der Bibel. Jesus ist wahrhaftig, leibhaftig auferstanden. Das heißt, er ist in eine andere leibliche Existenz gekommen und ist leiblich auch den Jüngern begegnet. Damit scheidet aus dem Neuen Testament zumindest, aus den Bezeugungen des Neuen Testamentes, dass die Auferstehung Jesu nur ein geistiges Geschehen ist. Es gibt heute auch noch eine weite Teile der liberalen Theologie, die das abstreiten. Die sagen, Jesus ist nicht leibhaftig auferstanden. Das widerspricht unserem Verstand. Er ist geistig auferstanden. Das heißt, er ist zwar gestorben, aber man sagt dann, die Sache Jesu geht ja noch weiter. Er ist zwar tot, aber seine Sache, das, was er gesagt hat, was er getan hat, die Botschaft, die er gebracht hat, worüber er geredet hat, das hat immer noch seinen Wert. In diesem Sinne geht die Botschaft von Jesus über Jesus weiter, obwohl er selber tot ist. Darüber hat die Bibel, hat das Neue Testament nie gesprochen. Die Sache Jesu geht weiter so, als in unserem Gedenken. Wir denken zurück an einen Gestorbenen, aber die Sache Jesu geht weiter. Das ist ausgeschlossen, wenn wir den Text des Neuen Testamentes ernst nehmen. So hat er es ganz sicher gemeint, dass Jesus leibhaftig, das heißt, er lebt jetzt. Wir gedenken nicht an etwas Früheres, so wie man heute an einen Goethe denkt, der halt damals das und das getan hat und heute vielleicht können wir seine Schriften lesen, aber er selber ist tot. Ihr Lieben, es fällt auch aus, eine andere Deutung, die sehr stark in der damaligen Welt des Christentums, als Jesus auferstanden ist, vorhanden war, denn das ganze Evangelium ist ja gleich in die griechische Welt hineingegangen. Und in der griechischen Welt, da gab es auch keine Auferstehung. Keine leibhaftige Auferstehung. Da hat man am ersten geredet von einer Unsterblichkeit der Seele. Übrigens, die Unsterblichkeit der Seele ist keine biblische Aussage. Ja? Wir haben keine unsterbliche Seele. Das heißt aber nicht damit zu tun, dass wir nach dem Tode bei Jesus sind. Aber das hat nichts mit Unsterblichkeit der Seele zu tun. Die Unsterblichkeit der Seele ist nach dem griechischen Verständnis eine Fähigkeit des natürlichen Menschen. Wir haben keine unsterbliche Seele in uns. Ja? Und übrigens in dem griechischen Verständnis ist es dann so, dass sozusagen hier das Bild so gesehen wird, dass die Seele, die ist etwas Edles, etwas Gutes, kommt von der Weltseele, wie man sagt, und geht dann in einen Körper ein und der Körper ist schlecht. Und das ganze Leben hindurch versucht sozusagen, ist von der griechischen Philosophie, das ist von Plato her jetzt so auch gedacht und anderen, geht es darum, endlich aus dem Gefängnis des Körpers herauszukommen. Der Körper ist schlecht, den muss man ablegen. Und wenn dann der Tod eintritt, dann ist es eben so weit, dass die Seele frei wird und dass sie eingeht, es gibt dann noch Wiedergeburten in andere Körper, aber dass sie dann endlich einmal eingeht in die Weltseele und dass sich irgendwo auflöst. Das hat mit Auferstehung nichts zu tun. Aber die Christen waren beeinflusst davon, ich komme gleich noch einmal drauf. Vor allem diejenigen, die im griechischen Raum gewohnt haben. Da ist, als Paulus nach Athen kam und am Areopag gepredigt hat, das war sozusagen die große Stätte der griechischen Philosophen, wo man diskutiert hat, alle Probleme der Welt sozusagen zu lösen versucht hat. Und da heißt es, als Paulus am Areopag predigte und er anfing, über die Auferstehung zu reden, ist ein großes Gelächter ausgebrochen. Haben sie angefangen zu lachen. Das ist eine lächerliche Sache, was du da sagst. Eine leibliche Auferstehung, das ist das Dümmste, was es überhaupt gibt. Das ist das Schlimmste, was uns passieren könnte. Noch einmal in einen Leib hinein. Denn der Leib ist der Feind des Menschen. Also eine leibhaftige Auferstehung war überhaupt nicht in den Gedanken der damaligen Menschen drinnen. Nun, ihr Lieben, auch für die Jünger Jesu war der Gedanke an die Auferstehung weit weg. Und das ist eigenartig, weil Jesus hat ja gesprochen zu ihnen, dass er auferstehen wird. Sogar, dass er am dritten Tage auferstehen wird, hat er gesagt. Aber das ist ihnen untergegangen. Alle Evangelien übereinstimmend und auch danach in der Apostelgeschichte und so weiter und in den Briefen kommt es immer wieder vor, dass es deutlich wird, dass die Jünger überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Jesus auferstehen würde. Das war nicht in den Gedanken der Jünger. Sie waren ganz im Gegenteil nach dem Tode Jesu zutiefst enttäuscht. Sie waren wirklich am Boden zerstört, ohne jegliche Hoffnung. Sie waren dabei, zurückzukehren in ihren normalen Alltag, um einfach weiter zu leben unter dieser Lebensenttäuschung, die sie da erlebt haben. 3 Jahre mit diesem Jesus und jetzt stirbt er eines solchen Todes noch dazu. Und wir kennen die Geschichte von Emmaus, der Ernst hat es schon angesprochen heute bei der Einleitung, wo da 2 Jünger zurückgehen nach Emmaus von Jerusalem und sie sprechen über das, was geschehen ist in Jerusalem. Und dann kommt ihnen der auferstandene Jesus entgegen, sie erkennen ihn aber nicht. Und er fragt, ja, worüber redet ihr denn? Und dann sagen sie, ja, bist du der Einzige in ganz Jerusalem, der nicht weiß, was gerade passiert ist? Jesus, den Propheten, von Gott ausgewiesen durch machtvolle Taten und Zeichen, er ist umgekommen. Er ist umgekommen, er ist gestorben. Und wir, sagen sie, wir hatten gehofft, dass er Israel erlösen würde. Da ist keine Spur von einer Hoffnung, einer Auferstehung. Wir hatten gehofft, er würde kommen, sich auf den Thron David setzen und die Feinde aus Israel hinauswerfen und endlich dieses messianische Reich, das uns verheißen ist, aufrichten. Keine Spur. Ihr Lieben, die Jünger wären nie auf den Gedanken gekommen, was andere ihnen dann in die Schuhe schieben wollten, nämlich die Auferstehung Jesu zu erfinden. Sie wären nie auf den Gedanken gekommen. Es gibt so manche, die sagen, na ja, gut, die waren so enttäuscht, psychologisch, ja, gesagt jetzt, über den Tod Jesu. Sie waren so enttäuscht, dass sie das nicht ausgehalten haben, dass er tot ist. Und um dieses fürchterliche Dilemma zu überwinden, haben sie die Auferstehung Jesu erfunden und haben sie nun in die Welt hinausgetragen. Das war den Jüngern weit weg. Und es macht auch gar keinen Sinn, dass die Jünger Jesu, auch wenn sie noch so gerne gehabt hätten, von der Vorstellung her, dass er doch wieder zum Leben käme, was sie aber nicht gedacht haben. Es macht keinen Sinn. Warum? Ihr Lieben, ein erfundener, lebendiger Jesus könnte ja auch nicht Israel retten. Was hätten sie davon? Sie hatten ja gedacht, er würde Israel retten, aber wenn sie ihn jetzt erfinden, wird er ihre Hoffnung auch nicht deswegen erfüllt. Also es ist völlig sinnlos, für die Jünger völlig sinnlos zu denken oder auf den Gedanken zu kommen. Die Feinde Jesu, die sind auf den Gedanken gekommen. Das heißt, die Hohenpriester, die haben sich erinnert, dass, das ist irgendwie zu ihnen gedrungen, dass Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt hätte, er wird sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Das hatten sie gewusst. Und sie haben sich gedacht, hoffentlich werden die Jünger nicht sozusagen eine Auferstehung erfinden. Deswegen sind sie zu dem Pilatus gegangen, die Hohenpriester, und haben gesagt, lieber Pilatus, wir haben Angst, dass möglicherweise die Jünger den Leichnam Jesu stehlen, ihn verstecken und dann sagen, er ist auferstanden. Deswegen bitten wir dich, dass du das Grab Jesu streng bewachst. Das war der Grund, warum man einen Stein davor gewälzt hat, einen großen, und Wachen, römische Wachen aufgestellt hat, damit Jesus nicht aufersteht, das war ja auch in ihren Gedanken nicht, sondern dass man es nicht erfunden würde. Aber von den Jüngern war das weit, weit weg, dieser Gedanke überhaupt. Sie hätten sich gar keine Sorge machen müssen, dass Jesus so etwas was erfindet, weil ein erfundener, lebendiger Jesus würde nicht ihre Hoffnung erfüllen. Sie hätten ja nichts davon. Ihr Lieben, wenn man die Evangelien ansieht und liest, dann merkt man, wie die Allernächsten, die Jesus am Allernächsten gestanden sind, dass die erst langsam, das Wort langsam ist hier wichtig, davon überzeugt werden, überführt werden mussten, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Sehr eigenartig. Aber die Bibel betont das. Sie mussten erst überführt werden, überzeugt werden, dass Jesus wahrhaftig lebt. Also nicht nur in Gedanken auferstanden ist, sondern leibhaftig auferstanden ist. Dieser Prozess, der da in den Jüngern vorgegangen ist, war enorm. Und der hat aus ihnen neue Menschen gemacht. Dieser Prozess wird geschildert. Ich kann den jetzt nicht in dieser ganzen Ausführlichkeit breit auslegen, sondern nur das ein bisschen zusammenfassen, um zu sehen, was da vorgegangen ist. Dieser Prozess der Überführung begann mit einer Nachricht, die sie bekommen haben, nämlich das Grab ist leer. Obwohl es bewacht wurde von den römischen Soldaten. Das Grab ist leer. Die Frauen haben das entdeckt, die am dritten Tag, am Morgen nach dem Schabbat, dann zum Grab gehen wollten und dort den Leichnam Jesu noch einmal einbalsamieren wollten. Und sie finden das Grab offen. Sie finden den Leichnam Jesu nicht. Sie sagen das den Jüngern. Die Jünger kommen gerannt, wie sie vielleicht in ihrem Leben noch nie gelaufen sind, um das zu sehen, weil sie gedacht, das gibt's doch nicht. Also es war gar nicht in ihnen. Sie mussten das nachprüfen. Und das Nächste, das in dem Grab, vor dem Grab, wie auch immer, es gibt ja verschiedene Erzählungen da, mehrmals, waren Engel. Ein Engel, 2 Engel. Und die haben ihnen nun erklärt, was das bedeutet. Die haben ihnen erklärt, nein, der Leichnam ist nicht gestohlen worden von irgendjemand anderen, hätte euch auch jemand anderer stehlen können, sondern dieser, den ihr da sucht, ist auferstanden. Er lebt und er wird euch begegnen. Das hat sie in einen Schock versetzt. Damit haben sie gar nicht gerechnet. So begann dieser Prozess. Und dann ging es weiter dadurch, dass sie es nun tatsächlich erlebt haben, durch einige Wochen hindurch, wie dieser auferstandene Jesus ihnen leibhaftig begegnet ist. Und da gab es verschiedene Begegnungen. Sie werden im Neuen Testament aufgezählt in den vier Evangelien. Auch im 1. Korinther 15, der Apostel Paulus schildert darüber. Er ist dem begegnet und dem begegnet und allen 12 zusammen. Und dann sagt er, und zuletzt ist er auch mir begegnet. Und ich war der Allerunwürdigste von allen, denen Jesus begegnet ist, leibhaftig begegnet ist, weil ich war einer der größten Feinde Jesu. Und mich hat er auch überführt. Wodurch? Dass er mir begegnet ist. Das war das Zweite, dass Jesus ihnen leibhaftig begegnet ist. Sie haben ihn angefasst. Sie haben mit ihm gesprochen. Sie haben mit ihm gegessen. Sie haben mit ihm Gemeinschaft gehabt. Er hat mit ihnen geredet. Er hat ihnen alles erklärt in dieser Zeit, was über ihn und seinen Tod und seine Auferstehung und seine Zukunft zu sagen wäre. Und ihr Lieben, noch mehr. Das ist jetzt wichtig, die zwei Dinge, die ich jetzt noch sagen möchte, ist, das eine ist, sie haben schon bei den ersten Begegnungen etwas verstanden. Sie haben gemerkt, dass diese Auferstehung, deren sie jetzt hier Zeuge werden, ist anders als das, was sie vorher erlebt haben, als Jesus Tote zum Leben gebracht hat. Lazarus war ja unmittelbar vorher, vor seinem Tod. Und sie haben verstanden, nein, da ist was anderes. Da ist irgendwas passiert. Das ist nicht dasselbe wie bei Lazarus. Bei Lazarus, da war es die Wiederbelebung eines Leichnams. Der Lazarus, der tot war, ist ins selbe Leben, in dieselbe Art von Leben, in dieselbe Kategorie, in seinen alten Körper sozusagen lebendig geworden und hat weitergelebt. Wie lange? Na, bis er dann endlich gestorben ist. Das war nicht die Aufhebung des Todes. Das war nur eine zeitweilige Verlängerung des Lebens. Also das, wenn man heute würde man sagen, Reanimation, würden die Mediziner sagen. Natürlich, 4 Tage nachdem man stirbt, wird niemand heute reanimiert. Aber hier war es eine Totenauferweckung, aber ins alte Leben hinein. Und sie haben sofort verstanden, nein. Da ist etwas Neues passiert. So wie Jesus uns jetzt begegnet, ist er anders. Er ist hundertprozentig dasselbe und trotzdem lebt er in einer anderen Existenzweise. Das haben sie verstanden, darüber haben sie gestottert. Das haben sie auch nicht sozusagen erklären können. Sie haben nur gewusst, hier ist dieser Jesus nicht mehr in einer irdischen Existenzform, sondern er ist übergegangen in eine andere Existenzform. Sein Körper ist nicht mehr aus dieser Welt, mit Stofflichkeiten dieser Welt, sondern er ist übergegangen in eine neue Welt. Er ist in ein neues Leben auferweckt worden. Auferweckung haben sie angefangen zu verstehen und Gott, Jesus hat es ihnen ja auch erklärt, ist nicht die Wiederbelebung eines Leichnams, sondern eine neue Schöpfung. Lieben, das ist entscheidend. Auferstehung heißt nicht, etwas ist tot und kommt so, wie es früher war, wieder zum Leben. Auferstehung an Jesus, eine neue Schöpfung. An ihm hat Gott etwas völlig Neues geschaffen. Einen neuen Jesus, genau denselben, er selber, aber mit einer neuen Lebenswirklichkeit. Eine himmlische Existenz. Er war nicht mehr gebunden an Zeit und Raum und so weiter. Wie wisst, wie er erschienen ist und wieder weg ist und so weiter. Er hat nicht mehr so unter ihnen gelebt, wie er vorher unter ihnen gelebt hat. Er ist gekommen, er ist gegangen. Er war nicht mehr in derselben Existenzweise, wie er es vorher gewesen ist. Und ihr Lieben, und sie haben noch etwas verstanden. Also, ich muss das nochmal sagen. Sie haben verstanden, da ist ein Einschnitt. Ein Einschnitt in die gesamte Weltgeschichte. Etwas Neues hat begonnen. Da ist ein Shift, wie man im Englischen sagt. Eine Veränderung. Etwas Neues, was vorher nicht da war, ist jetzt da. Und es hat begonnen mit der Auferstehung Jesu. Und von dem her haben sie auch verstanden, angefangen zu verstehen, und wir sehen es in der Apostelgeschichte, in den Briefen, wie das mehr und mehr entfaltet wird, das Neue, was da in Jesus entstanden ist durch die Auferstehung, hat ja auch etwas mit uns zu tun. Sie haben verstanden, dass diejenigen, die an diesen Auferstandenen zum Glauben kommen, auch Anteil bekommen werden an dem Neuen, was an Jesus geschehen ist. Deswegen sagt Paulus, er war der Erstling der Auferstandenen. Er war der Anfang von etwas Neuem, was nun wie eine Kettenreaktion weitergehen wird, nämlich auf all diejenigen, die an diesem Jesus ihr Leben hängen. Auch für sie gibt es eine neue Zukunft. Und das ist nicht eine Wiederbelebung aus dem Toten, wenn sie einmal gestorben sind, sondern eine Neuschöpfung. Auch an ihnen, die an Jesus glauben, wird diese neue Wirklichkeit, dieses neue Leben, dieses Leben in der Fülle und in der Herrlichkeit wird geschenkt werden. Auch sie werden eines Tages mit einem neuen Leib versehen werden, einem Herrlichkeitsleib. Das ist das Thema des Paulus im 1. Korinther 15. Was für eine Zukunft. Auch wir werden einmal in dieser Herrlichkeit leben, in der Jesus auferstanden ist und jetzt zurückgekehrt ist zum Vater und dort leben wird. Und wir werden Anteil haben an dieser Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Ihr Lieben, es ging bei der Auferstehung Jesu nicht nur darum, dass sozusagen Jesus bewiesen hat, dass er den Tod besiegt hat und dass es so etwas wie ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist gar nicht das Thema. Sondern das Thema ist, wie werden wir nachher leben? Die Auferstehung Jesu gibt eine Richtung an, nicht einfach nur die Tatsache, er lebt wieder. Das sagt uns ja nichts. Und wenn alle bewiesen hätten, übrigens, das ist die bestbewiesenste Tatsache überhaupt, die es gibt, die Auferstehung Jesu. Aber auch wenn sie bewiesen ist, was sagt sie denn? Wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, die Tatsache, dass er auferstanden ist, sagt noch nichts. Erst wenn wir verstehen, aha, das ist eine Verheißung für jeden Einzelnen von uns, dass an uns dasselbe passieren wird, wie Jesus verspricht es. Dass an uns genau dasselbe passieren wird, was an ihm geschehen ist. Und das bedeutet der Eingang in eine neue Wirklichkeit. Seit Jesus auferstanden ist, wissen wir, es ist uns zugesagt, wir gehen hinein in eine Existenzweise, die mit derselben Kraft, mit der Gott Jesus auferweckt hat, wird an uns etwas geschehen, was uns verbindet mit dem auferstandenen Jesus, mit einem neuen Leib, wo wir für ewige Zeiten und Herrlichkeit mit ihm verbunden sein werden. Das ist es, worum es geht. Und das ist mehr als nur die Tatsache, dass wir halt irgendwie weiterleben. Aber die Frage ist, wie leben wir weiter? Ich komme gleich noch einmal drauf. Ihr Lieben, das ist wichtig. Und nun, Paulus, er hat einen Brief geschrieben an die Korinther. Die Korinth ist in Griechenland. Und dort, habe ich schon vorhin gesagt, musste man sich auseinandersetzen mit den dortigen Philosophien. Die waren sehr stark. Und die haben gelacht über die Auferstehung. Habe ich vorhin schon gesagt. Das heißt, deswegen haben wir im Korinth, in dem Korintherbrief, ausgerechnet im Korintherbrief, das ist sehr wichtig, haben wir nun einen Passus, ein ganzes Kapitel, wo der Apostel Paulus über die Auferstehung spricht, über die Auferstehung Jesu und über Auferstehung der Tod. 1. Korinther 15 ist das Kapitel über die Auferstehung. Ganze Kapitel. Und in diesem Kapitel, da schreibt er verschiedene Sachen. Ich will da einen Passus herausnehmen, weil er jetzt genau in diesen Zusammenhang passt. Es gab nämlich einige in Korinth, und zwar Christen, also in der Gemeinde, die sagten und behaupteten, es gibt überhaupt keine Auferstehung der Toten. Obwohl Paulus ihnen mit dieser Botschaft gekommen ist. Das ist das Zentrum der Botschaft. Jesus ist auferstanden. Aber sie haben dagegen gehalten und haben gesagt, nein. Ja, vielleicht ist Jesus auferstanden. Aber eine Auferstehung der Toten als solches für uns Menschen gibt es nicht. Und darauf nimmt Paulus Bezug. Und darauf antwortet er. Und darauf gibt er nun Argumente, mit denen er diese Aussage entkräften möchte. Wisst ihr, der Paulus, der hat gerne argumentiert. Argumente sind nicht schlecht von vornherein, wenn sie richtig sind, wenn sie von Gottes Geist gelenkt sind, ja? Wir dürfen gerne argumentieren. Das ist nicht Verkehrtes. Im Grunde genommen. Und es ist wichtig, welche Argumente wir sozusagen auch verwenden. Und jetzt schauen wir uns einmal das an. Wie hat denn der Paulus argumentiert? Das ist hochinteressant und hilft uns auch für uns weiter. Ich lese mal jetzt diesen Text vor. Ich habe den da auch auf dem Bildschirm. Also 1. Korinther 15, 12 bis 20. Und da heißt es, Christus wird also, oder somit als der verkündet, der bezieht sich auf das, was er vorher gesagt hat. Da schreibt er nämlich, dass so und so vielen Leuten er begegnet ist und so weiter und so weiter. Und dann heißt es zum Schluss, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Und jetzt kommt's. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Ich habe euch bezählt und bezeugt, dass Jesus auferstanden ist und ihr sagt, es gibt gar keine Auferstehung der Toten. Und dann jetzt geht's los mit den Argumentationen. Ich werde sie dann im Einzelnen ein bisschen durchgehen. Aber lesen wir es einmal. Angenommen, sagt Paulus, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Also was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Gehen wir es einmal von der Seite an. Was würde das bedeuten? Dann ist auch Christus nicht auferstanden, sagt er. Wenn überhaupt keine Toten auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen. Und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Euer Glaube ist dann sinnlos. Nicht nur das. Wir, die Apostel, stehen dann sogar als falsche Zeugen da, als Lügner. Weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, dann hat er das ja gar nicht getan. Gott. Und wenn wir das behaupten, sind wir Lügner. Dann würdet ihr sagen, ihr, die ihr sagt, es gibt keine Auferstehung, wir sind Lügner, wir Apostel. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Luther sagt, dann seid ihr immer noch in euren Sünden. Und der letzte Teil. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, die sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausgereicht, dann sind wir die bedauernswerter als alle anderen Menschen. Luther übersetzt, dann sind wir die elendsten unter allen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders, sagt Paulus. Christus ist von den Toten auferstanden. Und er ist der Erste, der Erstling, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, den Beleg, die Gewissheit, dass auch die, die an ihm, im Glauben an ihm gestorben sind, auferstehen werden. Es hängt was dran, dass Jesus auferstanden ist. Ihr Lieben, jetzt möchte ich euch diese Argumente ein bisschen auseinanderklauben, um ein bisschen zu strukturieren, wie argumentiert da der Paulus? Ich werde das in aller Kürze tun mit sieben Argumente. Das ist nicht von mir, seine Argumente, ja, sind sieben. Nur keine Angst. Erstes Argument. Paulus sagt, wenn es keine Totenauferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Ihr Lieben, wenn ihr sagt, es gibt überhaupt keine Totenauferstehung, dann wäre es ja ein Widerspruch in sich selbst, wenn man sagen würde, wenn ihr zumindest zugeben würdet, na gut, Christus ist auferstanden. Das ist dann nicht wahr. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist auch Christus nicht auferstanden. Das ist sozusagen das ist der Hintergrund dieses Gedankens, wenn aber Gott trotzdem Christus auferweckt hat, wieso soll er dann nicht auch andere auferwecken? Zwischen der Auferweckung Jesu und der Auferweckung der Toten ist ein unlösbarer Zusammenhang, will er damit sagen. Und er sagt, ich bin überzeugt davon, dass Jesus auferstanden ist. Und weil ich weiß, dass Jesus auferstanden ist, weiß ich auch, dass er die Toten lebendig machen wird. Nur wenn er nicht auferstanden wäre, dann gilt das, was ihr sagt. Dann gibt es keine Totenauferstehung. Aber wenn er auferstanden ist, dann ist es wahr, dass auch Tote auferstehen werden. Warum? Jesus selber hat es gesagt. Er hat nicht nur seine eigene Auferstehung voraus angekündigt, sondern er hat auch die Totenauferstehung der Menschen angekündigt. Zum Beispiel hat er gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, wenn er stirbt, wird er zu neuem Leben erweckt. Jesus hat das sehr deutlich gesagt. An einer anderen Stelle in Johannes 5 spricht er sogar von einer doppelten Auferstehung. Er sagt, es kommt der Tag, wo die Toten die Stimme Gottes hören werden und die einen werden auferstehen zum ewigen Leben und die anderen werden auferstehen zum ewigen Gericht. Jesus selber sagt das. Und weil die Argumentation des Paulus im Hintergrund dieses Verses ist, weil ich überzeugt bin, dass Jesus auferstanden ist und lebt, deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Weil das eine wahr ist, ist auch das andere wahr. Er hat vorausgesagt, dass er leben wird. Es ist wahr geworden. Ich bin ein Zeuge davon. So ist es auch ganz klar für mich, dass Jesus nicht beim zweiten Teil seiner Aussagen lügt, dass auch die Toten auferstehen werden, so wie Jesus es gesagt hat. Wir kommen gleich nochmal drauf. Diese Argumentation ist wichtig. Und ihr Lieben, wir müssen das so verstehen, weil Paulus sagt ja auch, wissen ja auch die Korinther, schaut doch einmal mich an. Ich bin ein Zeuge. Ich selber habe ihn gesehen mit meinen eigenen Augen. Ich bin sogar blind geworden dadurch, als er mir begegnet ist. Ich habe seine Stimme gehört. Und ich war nicht ein Fanatiker von Jesus. Ich war der größte Feind Jesu. Ich bin auf dem Weg gewesen, um all diejenigen zu töten, die behauptet haben, dass Jesus lebt. Genau die habe ich aufs Horn genommen, die gesagt haben, Jesus lebt. Und die wollte ich zum Tod überführen, weil sie ein Lügner sind. Und dann hat mich dieser Jesus selber überführt. Ich bin ein lebendiger Zeuge dafür. Und ich gebe mein Leben für diese Botschaft. Ich gebe mein ganzes Leben. Dieser Paulus hat eine Liste von Leiden, wie sie kaum jemand hat, um des Namens Jesu willen, um der Auferstehung willen, weil er gesagt hat, Jesus lebt und er ist euer Erretter und so weiter und so fort. Ihr Lieben, das ist von größter Bedeutung. Dieses Argument, das Paulus hier verwendet. Das zweite Argument, sagt er, wäre Jesus nicht auferstanden, er geht immer von dieser Seite aus an, jetzt die ganze Sache, dann wäre das Evangelium sinnlos. Man kann es auch übersetzen mit inhaltsleer. Ist das Wort, das hier verwendet wird. Es hat keinen Inhalt. Das Evangelium ist sozusagen zunichte, null und nichtig. Du kannst das wegschmeißen. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre das, was das Evangelium als gute Nachricht vermittelt, hinfällig. Denn die gute Nachricht des Evangeliums ist, Jesus lebt. Nicht Jesus ist tot. Jesus lebt. Er ist derjenige, der mir begegnet ist, der allen begegnen kann. Er ist derjenige, der uns heute als präsenter Jesus vergibt, der uns liebt, der uns führt, der uns in unserem Leben alles das schenkt, was wir für unser Leben brauchen. Er ist derjenige, der uns im Himmel einen Platz bereitet. Er ist derjenige, der wiederkommt. Er ist derjenige, der uns zu sich holt. Was hätte es für einen Sinn, dann zu sagen, dass Jesus sozusagen auferstanden ist, dass er zurückkehrt zu seinem Vater und dann sagt, ich werde, wenn ich zurückgekehrt bin, euch eine Wohnung bereiten. Und dann hole ich euch zu mir. Ein Toter kann das nicht, das ist hinfällig. Dann wird das alles nicht richtig, dann ist Jesus nicht zurückgekehrt. Dann ist Jesus nicht auferstanden, dann ist er tot. Es wäre sinnlos. Das ganze Evangelium lebt davon, dass Jesus lebt, und zwar jetzt lebt. Und wenn das nicht wäre, dann wäre die Kirche am besten ein Museum, ein Totengedächtnisverein. Dann sollten wir die Kirchen lieber zusperren und was anderes suchen. Was Besseres, was uns für unser Leben und für unsere Zukunft Sinn gibt, das ist eine Illusion, eine komplette Illusion, dass mit Jesus, wenn er nicht lebt,
wenn das nicht wahr ist, was über seine Lebendigkeit gesagt wird, was er jetzt tut, gegenwärtig tut und an uns von jedem tut und jedem von uns begegnen kann. Dann geht es wirklich nur darum, so wie im Goethe-Institut, da gibt es ein Institut für Verstorbene, für bekannte Verstorbene, dann bilden wir halt auch ein Jesus-Institut. Und dann schauen wir halt nach, was er alles gesagt und geschrieben hat und freuen uns an dem. Aber er selber, er ist nicht mehr wichtig. Nur was er gesagt hat vielleicht, aber er selber nicht mehr, er ist ja tot. Und Paulus sagt ihnen das, ihr Lieben, ihr wisst gar nicht, was ihr damit sagt. Dann ist es sinnlos, dass wir weitergehen und das Evangelium verkündigen, davon, dass Jesus lebt, dass er wirklich uns errettet. Ein Toter errettet mich nicht, nur ein Lebendiger. Mit einem Toten kann ich nicht reden, aber mit ihm kann ich reden. Ein Toter führt mich nicht durchs Leben. Ein Toter ist nicht mein guter Hirte. Dann ist alles hinfällig, sinnlos. Und noch mehr sagt er, dann ist auch euer drittes Argument, dann ist auch euer Glaube sinnlos. Nun, Glaube verstehen ja viele Menschen falsch. Und der Glaube an Jesus ist ja nicht verstanden, ein theoretisches Gedankensystem über Jesus. Dass man mit dem Verstand nachvollziehen muss und mit dem Denken und mit den Vorstellungen zu tun hat. Und jemand, der dieses bestimmte Gedankensystem, das jemand aufgebaut hat über Jesus oder über Gott, wer das anerkennt, der ist ein Gläubiger. Das ist nie und niemals Glaube. Paulus sagt das mit aller Deutlichkeit an vielen Stellen. Und deswegen, Glaube heißt, was heißt Glaube? Glaube heißt, dass ich mein ganzes Leben einer lebendigen Person überantworte. Glaube heißt Hingabe an eine lebendige Person. Ich gebe mich hin und sage, komm du in mein Leben und werde der Herr in meinem Leben. Und übernimm du die Führung in meinem Leben. Ich gebe dir alle meine Schuld, du vergibst mir. Ich lasse dich in meinem Leben sozusagen die Nummer eins sein. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und ich lasse mich von dir in alle Ewigkeit leiten. Aber das geht doch nur zu einem Lebendigen. Paulus sagt, euer Glaube wäre tot. Er wäre sinnlos. Weil Glaube heißt eben nicht ein gedankliches Experiment, eine Spielerei in unseren Gedanken, lauter Vorstellungen, sondern ist Lebenshingabe. Ich kann nicht mein Leben hingeben an Goethe oder an Schiller und erwarten, dass er das Größte jetzt an mir tut. Er ist ja tot. Aber Jesus nicht. Und er sagt, ihr lieben Korinther, wenn ihr behauptet, dass es keine Totenauferstehung gibt, dann heißt das, dass auch Jesus nicht auferstanden ist. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann könnt ihr euren Glauben vergessen. Dann baut ihr auf eine Illusion. Denn dann ist dieser Jesus gar nicht Wirklichkeit. Aber dann sperren wir die Kirche zu. Ist doch viel besser, als die Leute dauernd in die Irre zu führen. Und so argumentiert er jetzt auch weiter und sagt im vierten Argument, ja, wäre Jesus nicht auferstanden, dann würdet ihr uns auch als Lügner bezeichnen. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ihr würdet behaupten, diejenigen, die Jesus als Lebendigen erlebt haben, die, denen er begegnet ist und die gesagt haben, Jesus lebt, die werden alle Lügner. Und die würden alle anderen nun an der Nase herumführen. Alle Jünger, die 3 Jahre aufs Engste mit Jesus verbunden haben, würden so schändlich sein, dass sie jetzt die anderen an der Nase herumführen und etwas ihnen sagen, was sie selbst erfunden hätten. Das ist doch unmöglich. Das könnt ihr doch an unserem eigenen Leben, an Petrus, an Paulus, an Johannes, an Jakobus und all denen sehen. Sind wir wirklich Lügner? Und dann noch mehr, wenn wir Lügner wären, wenn wir etwas Falsches gesagt hätten und wenn wir euch in die Irre führen, dann haben wir nicht nur an euch etwas Böses getan, sondern haben wir auch den Namen Gottes missbraucht. Denn wir haben über ihn etwas gesagt, was er gar nicht getan hat. Dann wären wir Gotteslästerer. Überlegt euch, was ihr sagt, ihr Korinther. Es gibt keine Totenauferstehung. Dann macht ihr uns, die Zeugen, die alles auf sich genommen haben, Schläge, Gefängnis, mehrfache Möglichkeit des Ermordens durch Steinigung. Wir wären die größten Spinner, die es überhaupt gibt. Wenn wir das auf uns nehmen würden für eine Erfindung, wenn Jesus nicht wirklich lebt. Wir würden dadurch auch Gott in den Schmutz ziehen und über ihn etwas behaupten, was er gar nicht gemacht hat. Das ist Gotteslästerung. Also wir sind nicht nur Lügner, sondern auch Gotteslästerer. Nächstes Argument, das Paulus anführt, wir sind schon bei 5. Wäre Jesus nicht auferstanden, gäbe es keine Erlösung von der Sünde. Stellt euch das vor. Das ist wichtig. Das ist entscheidend wichtig, ihr Lieben. Das ist ein Mittelpunkt dieser Argumentation. Von dem bin ich am Anfang ausgegangen. Der Tod Jesu allein ist zu wenig als Erlösung. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre uns unsere Sünde nicht abgenommen. Warum? Wäre Jesus tot geblieben, dann hätte meine Sünde über ihn gesiegt. Sehr wichtig. Dann hätte meine Sünde es veranlasst, dass er stirbt und danach tot ist. Dann hätte der Satan über ihn gesiegt. Dann hätte auch der Tod über ihn gesiegt. Und das heißt, es gibt gar kein Leben. Alles, wovon wir erlöst werden sollten, von der Sünde, von der Macht des Todes und von dem Satan, das wäre dann nicht zutreffend. Dann wärt ihr alle noch in euren Sünden. Dann wärt ihr alle verloren. Dann könntet ihr nicht Erlösung feiern. Hätte keinen Sinn, wäre Jesus nicht auferstanden. Und ihr Lieben, übrigens, wenn es heißt, dass Jesus der Sieger über die Sünde und über den Tod und über den Satan geworden ist, Tod, meint nicht nur, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, dass es sozusagen ein Ende gibt mit unserem irdischen Existenz und dann ist halt irgendwas oder auch nichts. Tod ist in der Bibel ein Feind. Und zwar in dem Sinne, der Tod ist derjenige, der uns auf ewig von Gott trennt. Das meint Hölle. Die Überwindung des Todes ist nicht so gemeint, na gut, Jesus hat ja den Tod überwunden und jetzt, wenn wir Anteil haben an diesem Sieg, dann werden wir halt irgendwie weiterleben. Halleluja. Nein. Der Tod hätte die Möglichkeit und hat die Möglichkeit, wenn er über uns kommt, wenn wir sterben, uns in die ewige Verdammnis zu führen. Das ist es, wovon wir befreien. Der Tod ist eine Macht, die uns wegtrennt von Gott. Tod ist immer Trennung. Und unser leiblicher Tod wäre die letzte Trennung von dem lebendigen Gott. Und wir würden auf Ewigkeit von Gott getrennt sein. Das meint Jesus, wenn er sagt, Auferstehung zum Gericht. Es werden auch die, die nicht an Jesus glauben, werden auferstehen, aber zum Gericht. Nicht einfach, dass sie sagen, naja gut, wir haben halt gelebt und jetzt ist eh wurscht, weil nachher gibt's keine Existenz mehr, ich bin mehr, ich weiß auch nichts mehr von mir, also Sintflut hinter mir. Nein, nein, der Tod scheidet, dort oder dort. Und wenn der Tod sozusagen dazu von dieser dunklen Macht sozusagen über uns kommt, um uns von Gott wegzutreiben für ewig, da gibt es keine Erlösung mehr, dann ist die Befreiung durch Jesus eben, dass wir aus dieser Ewigkeit befreit werden. Dass wir nicht verloren gehen, nicht, dass es uns dann nicht mehr gibt, sondern dass wir verloren gehen, sondern dass wir eingehen in die herrliche Herrlichkeit des Vaters, zusammen mit dem auferstandenen Jesus für alle Zeit. Tod ist etwas anderes als so normalerweise Menschen denken. Und darum, ihr Lieben, wäre Jesus im Tode geblieben, dann wäre wir auch noch in unserer Sünde. Hätten wir keine Chance, dass wir von unserer Sünde erlöst werden, dass wir von dieser Todverlorenheit erlöst werden, dass wir von der Gewalt des Satans erlöst werden. Es wäre alles beim Alten. Darum, Jesus ist auferstanden und hat wirklich dieses von uns verbracht. Jetzt bin ich schon beim vorletzten Argument. Wäre Jesus nicht auferstanden, wären auch die im Glauben an Jesus gestorben sind verloren. Denkt nicht nur an euch. Seit Jesus auferstanden ist und Paulus diesen Brief schreibt, sind ja schon viele Jahre vergangen. Und da sind ja schon viele gestorben. Viele, die an Jesus geglaubt haben. Und alle haben sie an Jesus geglaubt in der Hoffnung der Auferstehung. Aber wenn Jesus gar nicht auferstanden wäre, wären die alle tot. Wären die alle verloren. Nicht also tot im Sinne von nicht mehr existieren, sondern sie wären verloren. Und hier steht dieses Wort, verloren. Das heißt, sie sind jetzt wären in einer Existenz ohne Gott. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, ihr Lieben. Niemand soll sich sozusagen der Hoffnung hingeben, dass mit seinem Tod alles aus ist und dann gibt es nichts mehr. Das wäre herrlich, dann kann ich in meinem Leben machen, was ich will. Nein. Unser Leben ist auch nicht so programmiert, dass es auf ewig geht. Nein, sondern da ist ein Einschnitt und der hat mit der Auferstehung zu tun. Aber Auferstehung dorthin oder dorthin, dazwischen gibt es nichts. Ihr Lieben, das ist die große Bedeutung der Auferstehung Jesu, dass alle, die an ihn gläubig geworden sind, wissen, in welche Zukunft sie gehen. Dass sie ihnen die Zukunft geben, die Jesus vorbereitet hat für sie. Dass sie Anteil haben an dieser herrlichen Auferstehung, die an Jesus passiert ist und für immer mit diesem wunderbaren Herrlichkeitsleib ausgestattet, den Jesus auch hatte, mit ihm gemeinsam zu leben für alle Ewigkeit. Und die anderen, die können nicht sagen, es ist jetzt alles aus. Nein, 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 nein. Die werden auch auferstehen, aber zum ewigen Gericht. Und sie werden mit den Dämonen und mit dem Tod, der als Macht verstanden wird, wie in der Offenbarung das gesteht, und mit Satan werden sie an einem Ort sein, der heißt Hölle. Das ist ein schrecklicher Ort, wo Menschen für alle Ewigkeit von Gott getrennt sind und sie wissen es. Dass es kein Zurück mehr gibt. Davor will uns Jesus bewahren. Daran hängt es, ob wir an den Auferstandenen glauben. Dafür ist die Auferstehung Jesu wichtig. Und darum sagt dann auch Paulus als nächstes Argument, und das ist das Letzte, was er anführt. Na, das ist es doch. Wäre Jesus nicht auferstanden, wären die Christen die bedauernswertesten Menschen unter allen. Das ist richtig, das ist so. Stellt euch einmal vor, wir hoffen unser ganzes Leben auf ein Gespenst, also auf ein Hirngespinst, dass Jesus auferstanden wäre und er uns diese Hoffnung geben würde und wir alle sozusagen in diese ewige Herrlichkeit kommen als Leute, die ihm vertrauen. Wir haben unser ganzes Leben auf ihn vertraut. Viele sind sogar Märtyrer geworden für diesen Glauben. Und dann, wenn sie sterben, platzt das ist wie eine Illusion und sie kommen drauf, es stimmt gar nicht. Wären dann die Christen nicht die elendsten unter allen Menschen, die ärmsten in diesem Sinne? Und auch in diesem Sinne meint es Paulus, wenn die Christen nur in ihrem jetzigen Leben, also während dieser Erdenzeit, so heißt es dann auch in diesem Vers genauer, auf Jesus hoffen, also solange sie leben, dass es halt hier auf Erden besser wird, wenn sie mit Jesus irgendwie leben oder sich nach den Geboten Jesu richten. Auch dann, ihr Lieben, wenn sie dann sterben, dann gibt es keine Hoffnung mehr für sie. Sie werden alle verloren, bemitleidenswert. Ihr Lieben, wenn Jesus nicht gestorben wäre, wären alle Menschen verloren. Auch die an ihn geglaubt hätten, aber er ist nicht auferstanden, wären sie alle verloren. Alle wären verloren, für ewig von Gott getrennt. Wodurch? Durch ihre Sünde. Und darum ist Jesus gestorben und auferstanden. Das ist der Punkt. Und durch die Auferstehung, ihr Lieben. Und deswegen ist das letzte Bild und auch der letzte Satz, den Paulus in diesem Text schreibt, nun aber, das ist wie ein Ausruf, ja? Er argumentiert zuerst kräftig mit 7 Argumenten und dann zum Schluss sagt er, nun aber ist Christus auferstanden? Reden wir nicht, dass er nicht auferstanden ist. Er ist ja auferstanden, ich bin ein Zeuge davor. Und nicht nur, dass er auferstanden ist, und das ist jetzt das Entscheidende, er ist der Erstling der Entschlafenen. Mit ihm ist etwas Neues in die Welt gekommen. Und alle, die an ihn glauben, werden in einer Kettenreaktion von Auferstehungen in dieselbe Dimension auferweckt, in die Jesus auferweckt wurde. In denselben Raum hin auferweckt, in der Jesus auferweckt wurde. Er kehrte zurück zum Vater. Und er hat gesagt, dort beim Vater werde ich euch Wohnungen vorbereiten.
Und ich werde euch eines Tages zu mir nehmen, dorthin in diese himmlische Herrlichkeit. Das ist der Anfang, der mit der Auferstehung geschehen ist. Versteht ihr? Nicht nur, dass Jesus sozusagen den Tod überwunden hat und es gibt eben jetzt irgendein Leben nach dem Tode. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Noch einmal, bitte. Es geht nicht um den Nachweis, dass es nach dem Leben einen Tod gibt, nach dem Tod einen Leben gibt, ja? Sondern es geht um die Frage, wo verbringen wir die Ewigkeit? Wo verbringen wir die Ewigkeit? Nicht, ob wir weiterleben irgendwie oder nicht. Das genützt mir nichts. Das Einzige, was frohe Botschaft, dieses Evangelium ist, dass ich bei Jesus sein werde, dass diese Auferstehung wie eine Öffnung ist für alle, die an ihn glauben, dass sie nun hindurchtreten können durch dieses Tor in dieselbe Dimension von neuem Leben mit neuem Körper, in die Jesus eingegangen ist für alle Ewigkeit. Und wir mit dem Vater in Harmonie und Einheit zusammen bleiben. Das Wort, das am Anfang der Ernst vorgelesen hat, das spricht auch davon, wo Jesus in der Offenbarung sagt, ich bin das A und der O, der Anfang und das Ende. Ich war tot und ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel des Todes, des Hades. Das heißt, ich mit meiner Auferstehung habe den Schlüssel aufgedreht, in eine Türe geöffnet dadurch, in eine Ewigkeit, die allen geschenkt wird, die an mich glauben. Ihr Lieben, das geht es. Es geht nicht nur um diese kurze Zeitspanne unseres Lebens hier, sondern die Auferstehung Jesu hat zu tun damit, dass wir eine Zukunft haben für alle Ewigkeit, die nur er uns geben kann. Und die ist gebunden an ihn. Deswegen, wer an mich glaubt, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wer also sein Leben mir gibt, nicht nur gedanklich an mich glaubt, sondern mir nachfolgt, der sein ganzes Leben auf mich setzt, dem verspreche ich, sagt Jesus, dass ich ihn dorthin führe, wo ich auch bin. In diese ewige Herrlichkeit und ihr werdet gerettet sein von dieser ewigen Verlorenheit. Das ist eine Botschaft, die unübertrefflich ist, weil sie unsere ganze Ewigkeit mit einschließt und nicht nur unser Leben hier immer ein bisschen zu verbessern und nachher ist eh alles aus. Ihr Lieben, darum geht es bei der Botschaft von der Auferstehung Jesu. Und darum ist er der Anfang geworden einer Reihe, der Erstling unter den Entschlafenen. Und alle, die an ihn glauben, treten jetzt durch. Und ihr Lieben, für uns wird das Wirklichkeit in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einlassen. Ohne dem geht's nicht. Wer diesen Auferstandenen nicht bittet, komm du in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens, übernimm du die Führung und Herrschaft in meinem Leben. Ich gebe dir mein Leben ganz. Ich will dir dienen. Ohne dass dieser Auferstandene Herr in meinem Leben wird, und zwar ganz bewusst, weil ich das ausspreche, habe ich keinen Anteil an dieser Auferstehung. Das heißt, in dem Moment, wo ich das aber tue, kommt schon dieses Auferstehungsleben in mein Leben hinein, so wie ein Samenkorn, ein Angeld, sagt die Bibel. Und dieses Angeld ist die Garantie dafür, das neue Leben, das wir jetzt schon bekommen, das ist ja auch Auferstehungsleben. Paulus sagt dir, ihr seid mit Jesus gekreuzigt und ihr seid mit Jesus auferstanden. Wir sind jetzt schon auferstanden. Wir haben jetzt schon Auferstehungsleben in uns, aber noch nicht perfekt, noch nicht vollendet. Das kommt erst. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir alle in einer Weise eine neue Existenz empfangen, auch mit einem neuen Leib, der ist unbeschreiblich. Also Paulus, wenn er von dem neuen Leib spricht, dann schwärmt er immer nur. Wirklich, das kann man so sagen. Für ihn ist das das Höchste. Es wird nicht ein geistig-seelisches Herumflattern im Himmel sein, sondern wir werden eine leibhaftige Person sein und wir werden das Ebenbild Gottes sein in der Reinkultur, wie er es sich gedacht hat, Gott, wovon ich am Karfreitag gesprochen habe. Das geht es, ihr Lieben. Das ist eine herrliche Zukunft, die ist unfassbar. Und sie wird uns geschenkt. Aber ich sage es noch einmal, es gibt auch das andere. Wer Jesus verweigert, wem sein eigenes Leben nicht gibt, muss damit rechnen, dass er zum Gericht auferweckt wird.
Das aber nicht, weil Gott böse ist, sondern weil ich das Schönste, was mir angeboten wird, nicht annehme. Ich weiß nicht warum. Aber das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Ein Leben hier in Veränderung, schon neues Leben, das jetzt schon in mir sozusagen Macht hat und das auch über den Tod hinaus mich von Jesus nicht trennt. Auch in der Zwischenzeit bin ich bei Jesus, auch bevor er noch wiedergekommen ist, ja? Und ich diesen neuen Leib bekomme. Ich sage immer, meine liebe Frau Uli, die gestorben ist vor 3 Jahren, ziemlich genau vor 3 Jahren, die ist bei Jesus. Sie hat dieses Auferstehungsleben schon empfangen hier. Das hat sich jetzt weiterentwickelt, diese Auferstehung, dass sie aufgenommen wurde bei ihm. Aber sie hat noch nicht diesen Auferstehungsleib. Sie wartet noch genauso wie ich auf dieses letzte Vollendung, von der Paulus spricht. Eines Tages, sagt Jesus selber, da werden alle meine Stimme hören und ich werde sie auferwecken zu einem neuen Leib. Der neue Leib, den bekommt auch meine liebe Uli erst, wenn Jesus wiederkommt. Sollte ich leben, werde ich von hier ihr entgegengerückt und sie wird von oben mir entgegengerückt und wir werden uns in der Mitte treffen. Wenn ich dann noch leben sollte, ja. Und beide werden wir den Herrlichkeitsleib haben. Wenn ich jetzt eine Vision bekäme von Jesus und ich würde in einer Vision Jesus begegnen, Uli begegnen, angenommen, dann hat sie noch nicht diesen Leib. Der Zustand derer, die jetzt schon gestorben sind im Glauben, der wird beschrieben als ein Zustand des Wartens. Auch sie im Himmel warten noch auf die letzte Vollendung. Sie sind der Vollendung schon viel näher. Ihr versteht, Auferstehung ist ein Prozess. Er beginnt hier in unserem Leben, indem wir Jesus aufnehmen. Jetzt ist da schon neues Leben in mir. Es ist eine zweite Stufe der Auferstehung, wenn wir zu ihm kommen, bevor Jesus noch wiederkommt. Dann werden wir schon in seiner Nähe sein und eine unglaubliche Herrlichkeit erleben. Aber die letzte Herrlichkeit erleben alle erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Das ist dann diese Auferstehung, von der Paulus in 1. Korinther 15 redet und 1. Thessalonicher 4, wo dann der Schofar ertönt und die Stimme des Erzengels und er wird kommen aus den Wolken und wird herunterkommen und die Verstorbenen, in Jesus Verstorbenen werden auferstehen und werden einen neuen, in einem Nu verwandelt werden in dem neuen Leib. Die anderen werden noch nicht auferstehen. Die bleiben noch in ihrem Zwischenzustand und werden erst dann zum ewigen Gericht auferstehen. Und ihr Lieben, was gibt es Schöneres, als wenn wir diesen Jesus annehmen? Ich meine, wenn man von der Auferstehung redet, muss man, wenn man sie versteht, wie die Bibel sie versteht, schwärmen. Es geht ja gar nicht anders. Und darum möchte ich so sehr alle ermutigen, die noch nicht diesen Schritt getan haben unter uns, ihr Leben Jesus zu geben, um Jesu willen, um seiner Liebe willen. Er will nicht, dass irgendjemand das verpasst, was er für uns Menschen vorbereitet. Er will das nicht. Er weint über solche Menschen. Aber er kann aus seiner Liebe uns nicht zwingen. Er will uns nicht zwingen, ihn anzunehmen, denn das wäre nicht Liebe. Und deswegen lädt er uns ein, klopft er, bittet er, nehmt mich in euer Leben. Dann beginnt etwas völlig Neues, was bisher in eurem Leben noch nie da gewesen ist. Dieser Same des neuen Lebens ist schon da. Garantiert durch die Fülle des Heiligen Geistes, die uns gegeben ist. Und geht über dann in diese letzte Vollendung, wo wir eines Tages für alle Ewigkeit in dem neuen Jerusalem, in der neuen Erde, auch das hat die Uli noch nicht erlebt, hahaha. Nein, das war jetzt nur so. Ihr versteht, wie ich das meine, ja. War jetzt nicht lächerlich gemeint, sagt nur, es gibt etwas, was die Uli auch noch vor sich hat, ja? Sie hat mir schon vieles voraus, aber das noch nicht. Das werden wir dann hoffentlich gemeinsam erleben. Aber ich möchte noch einmal sagen, wie wichtig wäre es, dass jeder unter uns diesen Schritt tut. Du entscheidest damit eine komplette Ewigkeit. Diese Richtung oder diese Richtung. Es entscheidet sich an dem Auferstandenen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du wirklich lebst und dass wir jetzt, wenn wir mit dir reden, nicht zu einem Toten reden, der uns gar nicht hören kann, sondern zu dem lebendigen Auferstandenen, und dass das alles wahr ist, was in deinem Wort steht und was deine Jünger und Apostel bezeugt haben und wofür sie sogar die meisten von ihnen in den Tod gegangen sind und ermordet wurden wegen dieser Botschaft. Herr, wir glauben, dass du lebst. Und wir danken dir, dass du in diesem herrlichen Erlösungswerk des Todes und der Auferstehung alles vorbereitet hast für uns, was für unser jetziges Leben hier und für unsere gesamte Zukunft von größter Bedeutung ist. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt schon unser Leben so wunderbar veränderst, wenn wir dich hineinlassen, wenn dieses neue Leben in uns anfängt zu wirken. Wir jetzt schon ein Angeld davon bekommen, was es bedeutet aus diesem neuen Leben heraus. Es ist wie eine neue Schöpfung. So wie Apostel Paulus es gesagt hat, wenn jemand in Christus ist und sich ihm hingegeben hat, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Herr, das beginnt jetzt schon. Und wir danken dir, Herr, dass du für jeden von uns, der dich aufgenommen hat, jetzt schon eine Wohnung im Himmel vorbereitest. Das ist berührend, dass du für jeden von uns einen Platz hast. Und du hast gesagt, ich will, dass diejenigen, die an mich glauben, dort sind, wo ich auch bin. In der Herrlichkeit des Vaters. Du möchtest uns zu dir ziehen. Und das wird geschehen. Wir vertrauen darauf von ganzem Herzen. Und wir wissen, das ist keine Illusion. Das ist keine Illusion. Und darum möchten wir so sehr, Herr, dass wir auch diese Botschaft weitertragen dürfen, dass möglichst viele Menschen das erleben und erfahren, denn da geht es ja nicht nur um Kleinigkeiten. Da geht es ja um das Wichtigste in unserem Leben und auch unsere gesamte Zukunft. Lass uns solche Menschen sein, die strahlen von dieser herrlichen Botschaft. Du bist auferstanden. Und was das für uns bedeutet. Und so preisen wir dich in unserer Mitte und wollen auch heute wieder ganz neu unser Leben dir geben und sagen, du bist unser Herr, du bist unser König, dir wollen wir dienen, dir wollen wir vertrauen, auf dich wollen wir uns verlassen. Und wir wollen gerne Boten des Auferstandenen werden. Amen.